Es gibt eine interessante Diskrepanz zwischen dem offiziellen deutschen Lippenbekenntnis, sich der Bearbeitung des Kolonialismus zu stellen, und den praktischen Taten, die diesen Worten nicht folgen. Es gibt bis heute keinen Gedenkort für die Opfer des deutschen Kolonialismus. Wir sind also wirklich immer noch ganz am Anfang einer ernst gemeinten Erinnerungspolitik, was die Opfer des deutschen Kolonialismus betrifft.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast mit der ersten Folge im neuen Jahr. Ich hoffe mal, ihr seid alle gut rübergerutscht. Wir starten hier 2025 mit einem kritischen Blick auf Deutschlands Umgang mit der eigenen Kolonialgeschichte. Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialverbrechen ist bis heute geprägt von Verleugnung und Verdrängung, meint Henning Melber, mein Gast diese Woche. Er ist Politikwissenschaftler und Namibia-Kenner und untersucht in seinem Buch The Long Shadow of German Colonialism den Stand der erinnerungspolitischen Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit. Etwa in Bezug auf den ersten deutschen Genozid vor 120 Jahren an den Ouva-Herero und Nama in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Mit Henning Melber spreche ich darüber, warum die Auseinandersetzung heute noch immer nicht weit genug geht, wie die Stimmen der Nachfahren der Opfer noch immer marginalisiert werden und was es für eine ernsthafte Aufarbeitung und Aussöhnung eigentlich bräuchte. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka, ihr hört den Dissens-Podcast. Herr Melber, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Hallo und herzlich willkommen.
Ich freue mich, bei Ihnen Gast sein zu dürfen und bedanke mich für das Interesse.
Ja, ich bedanke mich, dass Sie hier sind. Herr Melber, wir wollen über den Umgang der deutschen Gesellschaft mit ihrer Kolonialgeschichte sprechen. In Ihrem aktuellen Buch, da rechnen Sie, wie ich finde, recht schonungslos mit Deutschlands Erinnerungs- und Geschichtspolitik ab. Sie sprechen davon, dass es in Deutschland noch immer keine ernsthafte Aufarbeitung der Kolonialverbrechen gibt, etwa von den deutschen Völkermorden im heutigen Namibia oder auch in Tansania. Werfen der Politik, aber auch der Gesellschaft kollektive Amnesie und Verleugnung vor. Ja. Ist auf jeden Fall ein starker Vorwurf, Herr Melber. Hat sich doch in den vergangenen Jahrzehnten, sage ich ja mal, vielleicht ein bisschen was auch getan und ein bisschen was bewegt. Also vielleicht können Sie mal für den Anfang sagen, was meinen Sie mit kollektiver Amnesie und Verleugnung im Umgang mit den deutschen Kolonialverbrechen und woran machen Sie das vielleicht fest?
Ich würde eine Einschränkung machen. Schonungslos, aber fair. Denn das Buch zeigt auch auf, wo Fortschritte gemacht worden sind, gesteht der deutschen Politik eine begrenzte Lernfähigkeit zu, weist aber auch auf regressive Tendenzen in der politischen Szene in Deutschland, wo einige der wenigen Errungenschaften schon wieder gefährdet sind. Insofern ist es beides. Wie der Titel sagt, es handelt sich um die langen Schatten des deutschen Kolonialismus, in die ein wenig Licht gebracht wurde, nicht zuletzt auch dank zivilgesellschaftlicher Bemühungen, die aber wiederum zu der Zeit, in der wir jetzt darüber sprechen, gefährdet sind durch die neuen politischen Entwicklungen. Und der Tatbestand bleibt meines Erachtens bestehen, dass in puncto der Nichtaufarbeitung oder Bearbeitung des deutschen Kolonialismus ein Verdrängungsmechanismus wirksam geblieben ist bis heute, der an koloniale Amnesie grenzt. Um das vielleicht noch mal genauer zu begründen. Es gibt eine Unmenge an auch kritischer Literatur zum deutschen Kolonialismus, sowohl in Deutsch und überraschenderweise auch in mindestens ähnlichem Umfang in englischer Sprache. Das heißt, das Wissen, das dazu befähigt, sich kritisch damit auseinanderzusetzen und sich dieses Wissen anzueignen, gibt es. Es wird aber nicht genutzt. Die Tatsache, dass es ein frei zugängliches Kolonialarchiv in Koblenz gibt, heißt nicht, dass dieses genutzt wird, zur Bewusstmachung dieser historischen Prozesse und ihrer Folgen sowohl für Deutschland wie für die Menschen in den davon betroffenen Kolonien. Das ist Amnesie. dass es dieses Wissen gibt, heißt nicht, dass es keine Amnesie gibt.
Vielleicht können wir da gleich direkt noch ein bisschen mehr drauf schauen. Also meine Beobachtung ist so ein bisschen, dass wir vielleicht sowas wie eine brüchige Akzeptanz oder eine lückenhafte Aufarbeitung haben, ja. Und die geht natürlich, das haben Sie auch schon erwähnt, vor allem zurück auf postkoloniale Initiativen hierzulande, auch die Stimmen aus den betroffenen Ländern, also die Nachkommen der Opfer etwa und auch kritische WissenschaftlerInnen wie Sie, ne, dass da sich überhaupt im letzten Jahrzehnt etwas getan hat. Ja. Und was jetzt auf der Habenseite vielleicht steht, ist, dass wir so eine erhöhte mediale Aufmerksamkeit für die Verbrechen der deutschen Kolonialmacht sehen. Ja, wir sehen auch, dass der offizielle Regierungsdiskurs sich geändert hat. Da gehen Sie auch selbst gleich in der Einleitung Ihres Buches drauf ein. Also da ist ja sowas wie eine Auseinandersetzung, wenn sie vielleicht auch oberflächlich bleibt, mit den deutschen Kolonialverbrechen, sowas wie staatliche Politik mittlerweile. Ne? Wir haben zum Beispiel gesehen, wie Bundespräsident Steinmeier Ende 2023 nach Tansania gereist ist, da und den Nachfahren der Opfer des Genozids dort, ja, in Deutsch-Ostafrika damals, eine Entschuldigung ausgesprochen hat und angekündigt hat, man möchte das aufarbeiten. Das war vielleicht ein Novum auch, ne, für die deutsche Politik. Und wir sehen, dass als Teil dieser Politik menschliche Überreste wie Schädel oder geraubte Artefakte und Kunst zurückgegeben werden. Das sind natürlich alles wichtige Schritte, wenn sie vielleicht auch symbolisch bleiben. Und auf der vielleicht Verleugnungs- oder Verdrängungsseite sehen wir, dass ja die Kolonialverbrechen heute noch immer nicht Teil von offiziellen Gedenktagen oder Gedenkbemühungen sind, im Unterschied zur NS-Erinnerung oder Holocaust-Erinnerung etwa oder der Erinnerung an die SED-Diktatur. Also zum Beispiel war ich schon recht erstaunt, wie wenig jetzt die Berliner Konferenz, die vor 140 Jahren war, also jetzt, wo wir sprechen, vor 140 Jahren, da haben die Großmächte in Berlin den afrikanischen Kontinent unter sich rassistisch aufgeteilt, so, dass das so wenig Aufmerksamkeit hatte im Jahr 2024 und jetzt auch vielleicht Beginn 2025, das fand ich schon bezeichnend. Und wir sehen natürlich auch in den Verhandlungen zum Beispiel mit Namibia, wie da die Stimmen der Nachkommen ignoriert werden, wie die Genozide nicht umfänglich anerkannt werden, Reparationsansprüche abgewehrt werden. Also vielleicht können Sie es aus Ihrer Sicht nochmal beschreiben. Also wir haben ja nicht mehr so eine Art von Beschönigung oder rundheraus Verleugnung von den Kolonialverbrechen, aber andererseits, wie Sie auch schon angedeutet haben, so eine Verweigerung, wirklich Konsequenzen aus dem vorhandenen Wissen zu ziehen. Vielleicht können Sie es nochmal aus Ihrer Sicht auf den Punkt bringen, wie Sie die Situation so wahrnehmen.
Sie haben die Ambivalenzen sehr zutreffend geschildert. Und ich finde, ebenso zutreffend wurde das sogar vom Auswärtigen Amt erst vor wenigen Wochen auf den Punkt gebracht. Daraus würde ich gerne zitieren, bevor ich dann meinen eigenen Kommentar noch dazu gebe.
Gerne.
Und zwar war das in Beantwortung einer kleinen Anfrage von Ende September, die gestellt wurde von der Fraktion Gruppe BSW im Deutschen Bundestag, die darauf abzielte, was denn zur Berliner Konferenz zur 140-jährigen Wiederkehr geplant ist von der Bundesregierung. Und in recht ungewöhnlicher Form begann die Beantwortung dieser Anfrage, die Anfang November erfolgte, mit einer sehr ausführlichen Vorbemerkung. Aus der würde ich gerne zitieren. In Deutschland war die Kolonialvergangenheit über Jahrzehnte ein Nichtthema in Politik und Gesellschaft. Wenn überhaupt, dann wurde ein falsches Bild von Deutschland als vergleichsweise harmloser, weil nur kurzer Kolonialmacht gezeichnet. Die Tatsache, dass sich diese Wahrnehmung in den letzten Jahren geändert hat, ist insbesondere der Verdienst zivilgesellschaftlicher Initiativen. Das ist ein bemerkenswertes Eingeständnis. Und weiterhin gilt trotzdem auch der Schlusssatz dieser Vorbemerkung. Ich zitiere erneut. Die Aufarbeitung der deutschen kolonialen Vergangenheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die noch am Anfang steht. Das kann man uneingeschränkt so stehen lassen. Und wenn ich mir in Erinnerung rufe, dass der Koalitionsvertrag vom Dezember 2021 festgehalten hat, dass man sich dem kolonialen Thema verstärkt widmen müsse und dazu auch den Vorschlag machte, eine Literaturrecherche in Auftrag zu geben, um von der Wissenschaft beraten zu werden, wie der deutsche Kolonialismus sich ausgewirkt hat, dann hat es mir, als ich diese Passage las, die Sprache verschlagen. Denn wie ich bereits darauf hinwies, es ist alles bekannt. Es ist alles da. Und ich frage mich dann, wozu muss man dann eine neue Studie in Auftrag geben, wenn man eigentlich nur das Wissen abrufen muss, das bereits vorhanden ist? Ist das dann nicht schon ein Anzeichen dafür, wie ignorant die Politik trotz eines guten Willens immer noch ist? Denn sie weiß offensichtlich gar nicht, was die Wissenschaft dazu bereits geleistet hat. Und das seit mindestens einem Vierteljahrhundert. In Deutschland begann die kolonialhistorische kritische Forschung in den 1990er Jahren, wurde stark verbreitet, auch in durchaus zugänglichen Büchern. Das blieb also nicht nur im wissenschaftlichen Elfenbeinturm behaftet. Über die postkolonialen Initiativen haben wir schon kurz gesprochen. Ich würde noch dazu fügen, die afrodeutschen Stimmen, die ab der Jahrhundertwende spätestens sich deutlich Gehör verschafft haben. Denn Rassismus und koloniale Bearbeitung sind ja eigentlich untrennbar bezüglich deren Gruppe miteinander verbunden. Also da wurde ich dann schon stutzig bei dieser Koalitionsvereinbarung, weil ich dachte, eigentlich ist es ein Zeichen, wie wenig in der offiziellen Politik dazu bereits an dem vorhandenen Wissen bekannt ist. Und das hat sich letztlich fortgesetzt. Sie haben auch schon drauf kurz verwiesen, wir haben seit 2015 das Eingeständnis der damaligen Bundesregierung oder eigentlich genauer des Auswärtigen Amtes, gar nicht der Bundesregierung, dass das, was vor mittlerweile 120 Jahren im damaligen Deutsch-Südwestafrika sich vollzog, mit dem Zusatz aus heutiger Perspektive ein Völkermord gewesen ist. Das war erstaunlich. Und da muss man auch eingestehen, das hat keine andere Kolonialmacht bisher gewagt, ein solches Schuldeingeständnis zu machen. Nur leider zeigt auch die Entwicklung seit 2015, dass dies ein beachtlicher Schritt vorwärts war, bei dem sich die Bundesregierung dann offensichtlich bewusst wurde, dass sie einen prekären Präzedenzfall schaffen könnte, wenn es ein uneingeschränktes Schuldbekenntnis wäre und seither eigentlich permanent zurückgerudert ist. Und das ist fast schon die Tragik der deutschen Versuche, sich der kolonialen Geschichte zu stellen. Dass man einerseits diese Bereitschaft erkennen ließ und andererseits dann diese Bereitschaft zugleich zeigte, dass sie höchst begrenzt ist und eher in Gefahr gerät, symbolische Gesten zu vollziehen, anstatt wirkliche Reue und Bearbeitung der Geschichte im Vergleich zu dem, was nach dem Holocaust passiert ist, zumindest bezogen auf die jüdischen Opfer der Shoah.
Ja, wir können vielleicht, Herr Melba, Sie sind ja wirklich einer der besten deutschen Namibia-Kenner. Ihre persönliche Biografie ist auch eng mit dem Land verknüpft. Wir wollen nachher dann auch nochmal auf diese gemeinsame Erklärung blicken, die da zwischen der Bundesregierung und der namibischen Regierung getroffen wurde, wo ja auch es massiven Kritik dann von Opfergruppen aus Namibia selbst gibt, ne? Und man schon auch sagen kann, dass es auch wieder, auch wenn da der Genozid aus heutiger Sicht anerkannt wurde, dass dort auch eine vollumfängliche Verantwortung, dass man sich da rausgewunden hat, sowas wie Reparationszahlungen in einem ernst gemeinten Sinne, sind nämlich auch nicht Teil dessen. Aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz eben beim deutschen Selbstverständnis und beim deutschen Umgang, vor allem hierzulande dem erinnerungspolitischen und geschichtspolitischen Umgang mit den deutschen Kolonialverbrechen. Sie haben da eben von Ignoranz gesprochen, ja. Und Ignoranz ist ja auch eine Form von Machtausübung, ja, eine Form der Abwehr. Und Sie sagen in Ihrem Buch auch, dass eine adäquate Anerkennung, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den deutschen Kolonialverbrechen und den Genoziden Deutschlands in Afrika, dass die hierzulande noch immer auch viel auf Abwehr stößt. Und das nicht nur am rechten Rand über die AfD und Kolonialgeschichtsrevisionismus oder Apologie können wir gleich noch sprechen, aber auch in der Mitte der Gesellschaft, ja, also von politischen und medialen Meinungsführern zum Beispiel auch, ja. Vielleicht können Sie mal schildern, wo oder bei wem sehen Sie solche Formen der Abwehr und was motiviert aus Ihrer Sicht dieses Nicht-Wissen-Wollen, nicht zum Thema wachen wollen, also den aktiven Prozess, sage ich mal, der Verdrängung oder Verleugnung. Ja. Aus meiner Sicht hat das natürlich viel auch mit gegenwärtigen Machtverhältnissen zu tun. Denn wenn man irgendwie schaut, welche kolonialen Kontinuitäten sich aus der Geschichte ergeben hatten, was das koloniale Erbe ist, dann müsste man eben auch fragen im Hier und Jetzt, was sind eigentlich Privilegien, die wir hier und jetzt antasten müssen. Aber ja, vielleicht mal Ihr Blick auf diese Abwehr und wo Sie die sehen und was die aus Ihrer Sicht motiviert.
Diese Abwehr lässt sich auf unterschiedlichen Ebenen weiterhin beobachten. In der Öffentlichkeit fällt auf, dass wenn zum Beispiel kolonialkritische Artikel in deutschen Medien im Internet platziert werden, mit der Kommentierungsfunktion sehr häufig die Ablehnung dieser Kolonialkritik deutlich überwiegt und die Zustimmung in der Minderheit ist. Das zeigt, dass im öffentlichen Bewusstsein diese Abwehrhaltung immer noch tief verwurzelt ist. Und das wird reflektiert in politischen Meinungsäußerungen, die eben bis weit in die gesellschaftliche politische Mitte gehen, die letztlich sich diese Meinung selbst zu eigen machen und diese verinnerlicht haben. So nach dem Motto, wie weit sollen wir eigentlich in der Geschichte noch zurückgehen? Fangen wir dann an mit der Schlacht im Teutoburger Wald? Oder wo stellen wir Kompensationsforderungen an das, was den Deutschen an Unrecht geschehen ist? Also da kommen wirklich zahlreiche absolut absurde Argumente oder eigentlich Pseudo-Argumente, die letztlich auch für mich ein Zeichen dafür sind, dass das eine emotional verwurzelte Abwehrhaltung ist, die nicht in einer rationalen Logik basiert. Das ist ein großes Problem und ich fand es bezeichnend, vor 2 oder 3 Jahren, ich glaube vor 2 Jahren, hat die monatliche Zeitung Politik und Kultur des Deutschen Kulturrats den kulturpolitischen Sprechern aller im Bundestag vertretenen Fraktionen die Möglichkeit geboten, relativ kurz die kulturpolitischen Akzente zu benennen. Und da war es auffällig, auch bezogen auf die Außenpolitik, kulturpolitische Akzente. Da war es auffällig, dass nur 2 der Parteien das Kolonialthema behandelten. Und das waren auch wiederum sehr bezeichnend. Die Linke durch die Sprecherin Sevim Dagdelen, die inzwischen die Fraktion gewechselt hat, und die AfD. Also konträrer konnte es nicht sein. Von Sevim Dagdelen, die seit Jahren die Bundesregierung mit kleinen und größeren Anfragen peinigt, was die Nichtbearbeitung des kolonialen Verhältnisses betrifft, war klar, sie hat die Hälfte des Textes auf die Behandlung des deutschen Kolonialismus verwendet, beziehungsweise die Nichtbehandlung. Und der AfD-Sprecher hat ähnlich viel Raum darauf verwendet, zu begründen, warum der deutsche Kolonialismus zu Unrecht beschuldigt wird, keine zivilisatorische Mission gewesen zu sein. Und diese 2 Pole charakterisieren das Spannungsfeld in der deutschen Gesellschaft und Öffentlichkeit mit einer überwiegenden Mehrheit in der Mitte, die sich eigentlich undifferenziert verhält, keine Position bezieht, eher mit Achselzucken reagiert und sagt, haben wir nicht was Wichtigeres zu tun, als uns mit dem deutschen Kolonialismus zu beschäftigen? Was sich bis vor relativ kurzer Zeit ja auch in den Inhalten der deutschen Schulbücher erkennen ließ. Bis vor 20 Jahren gab es so gut wie kein deutsches Schulbuch, in dem der deutsche Kolonialismus ein Thema gewesen wäre. Da kam dann allenfalls Belgisch-Kongo zur Sprache oder das britische Empire, vielleicht auch manchmal noch Frankreich. Aber dass der deutsche Kolonialismus für 30 Jahre dafür sorgte, dass das Deutsche Kaiserreich einer der 4 größten Kolonialmächte in der Welt gewesen ist, das war nirgendwo zu erfahren. Es gibt inzwischen Schulbücher, die das thematisieren, sogar mit eigenen Kapiteln zum Völkermord in Deutsch-Südwestafrika, die allerdings von Bundesland zu Bundesland verschieden, entweder gar nicht im Unterricht verwendet werden oder höchstens en passant. Auch da muss man einräumen, es hat Fortschritte gegeben, aber diese Fortschritte haben noch nicht dazu geführt, dass zum Beispiel Schulabgängerinnen und Schulabgänger ein ähnliches Bewusstsein über den deutschen Kolonialismus hätten, als wie über den Holocaust. Hm.
Können Sie vielleicht noch was aus Ihrer Sicht zur Motivation dieser Abwehr sagen? Also klar, bei der AfD, da geht es darum, eine Vergangenheit heroisch zu verklären, den Rassismus umzudeuten in Zivilisationsmission und damit auch eine brutale Politik der Gegenwart zu rechtfertigen. Aber wie schaut es, sage ich mal, in der demokratischen Mitte aus, ja? Also vielleicht eher das Spektrum konservativ bis sozialdemokratisch vielleicht, ne? Was motiviert da aus Ihrer Sicht vielleicht dieses Nicht-Hinschauen-Wollen, dass eben dann, wenn kulturpolitische SprecherInnen sich äußern sollen, am Ende nur die Linke und die AfD dann das Thema jeweils als wichtig überhaupt markieren? Was hat das auch mit, vielleicht auch mit gegenwärtigen Machtverhältnissen zu tun, mit Fragen nach globaler Ungleichheit, nach Unterentwicklung, Migration möglicherweise und rassistischen Stereotypen auch heute?
Das ist eine sehr spannende Frage. Nun bin ich kein Sozialpsychologe. Ja. Der Kolonialhistoriker Helmut Bley ist es auch nicht. Der hat sich aber große Verdienste in der Bearbeitung des kolonialen Themas schon seit den späten 1960er Jahren erworben. Und der schrieb dazu einen interessanten Aufsatz anlässlich der 100-jährigen Wiederkehr der Berliner Afrika-Konferenz.
Also vor 40 Jahren, ja.
Genau, wo er sich mit genau diesem Phänomen auseinandersetzte, das meines Erachtens bis heute noch bestehen bleibt und zu beobachten ist. Und er sagte, der mentale Block besteht darin, dass die Erinnerung an den deutschen Kolonialismus und das damals begangene Unrecht sozusagen ein Makel ist im Rückblick auf die vermeintlich gute alte Zeit. Und da kommt der Holocaust ins Spiel. Als Weltmeister in der Erinnerungspolitik hat sich Deutschland international große Hochachtung erworben in der Befassung mit der Monstrosität des Holocaust. Auch das fiel nicht vom Himmel. Auch das war ein Prozess über Jahrzehnte. Ich glaube, man kann eigentlich begründen, dass erst ab der 1970er Jahre, also durchaus mit zeitlicher Verzögerung, das öffentliche Bewusstsein in der damaligen Bundesrepublik Deutschland so weit war, dass die jüngeren Generationen ein Bild davon bekamen, was ihre Eltern und Großeltern zu verantworten hatten im NS-Regime. Und im Prinzip hat es offensichtlich auch eine Abwehrwirkung zu sagen, das reicht eigentlich. Wie viel weiter sollen wir denn zurückgehen und Asche auf unser Haupt streuen? Das reicht doch, dass wir uns dem Holocaust stellen und den in dieser Form bearbeiten, die uns weltweit Respekt zubilligt. Also genau das, jetzt lass doch endlich mal die gute alte Zeit in Ruhe. Was dazu führt, dass bis heute sehr weithin anerkannte Geschichtswerke zum Deutschen Kaiserreich mit keinem Wort den deutschen Kolonialismus erwähnen. Und das, obwohl es ja immerhin in diesem Kaiserreich eine sogenannte Hottentottenwahl gegeben hat. Also der deutsche Kolonialismus durchaus sogar innenpolitische Bedeutung im Kaiserreich hatte. Das ist eine Verdrängungsleistung und wie gesagt, ich bin kein Sozialpsychologe, die vermutlich genau damit zu erklären ist, dass man sagt, es reicht mit der Schuld auf uns, auf unseren Schultern. Jetzt lasst es doch mal bitte gut sein. Was im Übrigen auch dem widerspricht, was Versuche unternehmen, die Monstrosität des Holocaust auch aufgrund davor liegender geschichtlicher Prozesse und mentalitätsgeschichtlicher Prozesse zu erklären. Dazu gehört nicht zuletzt Hannah Arendt, die Anfang der 1950er Jahre in den Ursprünge totaler Herrschaft darauf verwies, um das verstehen zu können, was im Holocaust gipfelte, muss man zurückgehen an die früheren Formen totaler Herrschaft in den deutschen Kolonien. Das bedeutet wohlgemerkt nicht, wie oftmals unterstellt wird, dass es einen unilinearen Weg quasi von Windhoek nach Auschwitz gegeben hat. Aber es weist darauf hin, um zu verstehen, was im Naziregime mit dem arischen Rassenwahn passieren konnte, müssen wir früher anfangen zu begreifen, wie sich das entwickeln konnte.
Ja, spannend, was Sie erzählen. Vielleicht können wir auch nachher noch über eins der Konzentrationslager in damals Deutsch-Südwestafrika sprechen, was auch heute wieder im Fokus steht, weil dort ein Gedenkort sich befindet, den die Nachfahren der Opfer im heutigen Namibia erhalten wollen, der aber in Gefahr ist aufgrund eines deutschen Wasserstoffprojektes. Ja. Genau, also auf die Kontinuitäten zu schauen, das bedeutet aus meiner Sicht auch nicht, bestimmte singuläre Elemente des Holocaust zu relativieren, ja, oder zu verleugnen. Ne? Zum Beispiel die absoluten Vernichtungsfeldzug, der ja in seiner Qualität sich unterschieden hat vom Kolonialismus. Ne? Also wo es nicht darum ging, Leute zu unterdrücken, auszubeuten auf die krasseste Art, wie zum Beispiel in den deutschen Kolonien in Afrika, sondern wirklich um die absolute Vernichtung des jüdischen Volkes oder Jüdinnen und Juden in Europa. Gleichzeitig sehen wir, dass dieser Singularitätsdiskurs, das thematisieren Sie auch in Ihrem Buch, von bestimmten Teilen des politischen Spektrums, etwa Konservative, ich denke auch an die Springerpresse und auch im Feuilleton und so weiter, dass das als Ausrede genutzt wird, um sich nicht mit Kolonialverbrechen zu befassen. Also da wird dann suggeriert, dass eine Erinnerung an Kolonialverbrechen die Singularität des Holocausts in Frage stellt. Also wie so ein Nullsummenspiel, als würde die Erinnerung an Kolonialverbrechen der Erinnerung an den Holocaust und den Kontinuitäten und Differenzen da irgendwas nehmen. Deswegen hätte ich mal aus Ihrer Sicht interessiert, weil Sie das thematisieren und das können wir nur kurz behandeln. Ist das auch eine Art von Abwehrreflex, den Sie da beobachten? Und ja, wo kommt das her?
Ja, jetzt sind wir mitten im Minenfeld gelandet.
Ja, genau. Für alle Zuhörenden, wir können heute gar nicht viel auf dann aktuelle, die ganze Diskussion ist ja verknüpft mit den Fragen nach Antisemitismus, Rassismus, Israel, Palästina und so weiter. Da können wir heute nicht wirklich drauf eingehen, aber wir beschränken es mal auf den Raum der Erinnerungspolitik und da sehen wir einen deutlichen Unterschied.
Ja.
Wie, und das auch, haben Sie ja schon gesagt, das wurde erkämpft. Das ist nicht vom Himmel gefallen, dass an den Holocaust so erinnert wird, wie es in den letzten Jahrzehnten passiert ist und heute auch noch passiert, wie es aber erinnerungspolitisch mit Blick auf Kolonialverbrechen nicht passiert. Und da glaube ich, das ist einfach ein Fakt. Das sieht man ja überall.
Ja. So, ja. Die Singularitätsthese, mit der Holocaust verknüpft wird, als quasi Abwehrreaktion sich in ähnlicher Form der Intensität mit den Verbrechen des deutschen Kolonialismus auseinanderzusetzen, ist eine fehlgeleitete Pseudo-Argumentation. In der Tat, wie Sie gesagt haben, das stellt nicht in Frage die Monstrosität, von der ich ja selbstbewusst schon gesprochen habe, des Holocaust. Die industrielle Massenvernichtung, die in dieser Form nirgendwo anders bekannt wäre. Aber mit diesem Argument der Singularität wird verknüpft, dass ein Hinweis auf andere Formen der Vernichtung, die als Völkermord qualifiziert werden, den Holocaust relativieren würden. Es wird unterstellt, dies führt eine Vergleichbarkeit ein. Und da liegt schon die Unlogik des Arguments, denn ein solches Argument kann nur vorgebracht werden mittels eines Vergleichs. Also es wird einerseits gesagt, man kann das nicht vergleichen, aber man kann zu dem Schluss nur kommen, indem man vergleicht. Das macht dieses Argument letztlich schon hinfällig. Aus der Sicht von anderen Nachfahren betroffener Gruppen von Völkermord, war das Trauma, das diesen zugemutet wurde, ein singuläres Erlebnis. Das heißt, es gibt mehr als eine singuläre Form von Massenvernichtung. Und Michael Rosberg hat das in seinem ganz wichtigen Buch der multidirektionalen Erinnerungen, das mit großer Verspätung glücklicherweise auch in Deutsch erschienen ist und sehr viel an erneuter Abwehr provoziert hat, genau damit auch thematisiert. Dass er, wie Sie schon sagten, daran erinnerte, dass Bearbeitung von Unrecht kein Nullsummenspiel ist. Man kann sich den Formen der Monstrosität des Holocaust stellen und gleichzeitig auch aus Sicht der damals Betroffenen der Monstrosität des Genozids in Deutsch-Südwestafrika. Das unterminiert nicht die Erinnerung an den Holocaust. Es würde eigentlich nur bestärken, was die Überlebenden des Konzentrationslagers mit Never Again beschäftigt hat. Nämlich zu sagen, wir müssen uns mit jeder dieser Formen in der Geschichte begangenen Unrechts auseinandersetzen, mit der Absicht, dass der Effekt ist, dass es nicht wieder passiert. Hm.
Herr Melber, vielen Dank für Ihre Ausführungen an dieser Stelle. Wir wollen gleich den Bogen schlagen hin auf Ihr Buch und auf die deutschen Kolonialverbrechen in Deutsch-Südwestafrika, im heutigen Namibia und auch die Situation im heutigen Namibia. Genau, vielleicht können wir nur noch kurz, wo wir jetzt schon über die Abwehrreflexe in der Mitte des politischen Spektrums gesprochen haben, nochmal kurz an den rechten Rand schauen. Da haben Sie schon von regressiven Tendenzen gesprochen, die dann auch Errungenschaft gefährden, weil sie vielleicht dann auch irgendwo in die Mitte wieder einsickern. Ja? Denn den krassen Geschichtsrevisionismus, den die AfD betreibt mit Blick auf die deutschen Kolonialverbrechen, der ist zunächst einmal, kann man ja sagen, das ist dann halt irgendwie eine Meinung am rechten Rand so und die hat, weiß ich nicht, mit, sage ich mal, sensible gesellschaftlichen Diskursen in der Mitte wenig zu tun. Aber vielleicht hat ja diese Kolonialapologetik der AfD, vielleicht hat die ja doch einen Einfluss auch auf den öffentlichen Diskurs im Allgemeinen. Vielleicht können Sie einmal schildern, wie nehmen Sie diese lauten Stimmen am rechten Rand wahr, diesen Geschichtsrevisionismus mit Blick auf deutsche Kolonialverbrechen und welchen Einfluss hat das vielleicht doch dann auch am Ende für den gesamten gesellschaftlichen Diskurs?
Also das Furchterregende, soweit ich das aus der Distanz beobachten kann, das sich in Deutschland gerade vollzieht, ist ja, dass die Zuschreibung der AfD als rechter Rand eigentlich gar nicht mehr den politischen Realitäten entspricht. Ist ja nicht mehr rechter Rand. Sie ist eine Partei mit einer Unterstützung in der Bevölkerung, die sie quasi zur Regierungspartei befähigt. Von daher gilt auch die Aufmerksamkeit einer Partei, die nicht mehr vernachlässigbar ist. Das wäre erstmal der Ausgangspunkt meiner Beobachtungen. Und da ist die Absurdität, dass im November im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags eine Anhörung stattfand, zum Verhältnis des deutschen Kolonialismus zur deutschen Außenpolitik. Und alle der im Bundestag vertretenen Fraktionen einen Sachverständigen, eine Sachverständige berufen durften, um kurz ein paar Thesen vorzutragen. Und absurderweise war es die AfD, die mit Bruce Gilley einen US-Amerikaner benannte, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist und der seine Thesen nur schriftlich vortrug, er war nicht persönlich präsent, und in diesen Thesen begründete, warum Deutschland mit Abstand die größte zivilisatorische Mission in der Kolonialzeit betrieb und als besonderes Vorzeigebeispiel Deutsch-Südwestafrika benannte, mit dem Argument, hätten die Deutschen nicht die Ovaherero und die Nama vernichtet, hätten die alle anderen Stämme ausgerottet. Das war sozusagen die Kulturleistung des deutschen Kolonialismus. Diese Thesen sind nachlesbar. Sie wurden vom Auswärtigen Amt ins Netz gestellt. Und wer mir jetzt unterstellt, ich fabuliere da etwas und projiziere etwas, dem oder der rate ich an, sich auf die Suche zu begeben im Auswärtigen Amt. Wie gesagt, lassen sich alle diese Stellungnahmen nachlesen. Und auch die Stellungnahmen für die CDU und die FDP fielen entsprechend vage und zurückhaltend aus, was letztlich auch ein Zeichen dafür ist, dass eine offene Befassung mit dem begangenen Unrecht bei diesen Parteien nicht auf der Tagesordnung steht. Ich müsste vielleicht fairerweise hinzufügen, das haben wir bisher nicht gemacht, es wurde am Anfang deutlich, was die Ambivalenzen der deutschen Befassung mit dem Thema betrifft. Deutschland hat sehr viel investiert in Provenienzforschung, in den Versuchen, menschliche Überreste zu lokalisieren, deren Ursprung herauszufinden, die Herkunft geraubter Kulturgüter zu etablieren. Also da gibt es auch im Vergleich zu anderen früheren Kolonialmächten bemerkenswerte Fortschritte und die sollte man nicht ignorieren. Aber selbst diese Fortschritte sind aus Sicht der Nachfahren in diesen Kolonialgesellschaften, die mit diesen Kulturgütern eben beraubt wurden und die immer noch auf die Rückführung der menschlichen Gebeine ihrer Vorfahren warten, weiterhin unzureichend. Aber das ist der Versuch, wirklich auch fair zu bilanzieren. Es gibt bemerkenswerte und anerkennenswerte Initiativen in dieser Richtung. Allerdings bleibt die große Frage, und wir können nicht in die Kristallkugel schauen, aber was passiert nach den Neuwahlen, die ja vermutlich im Februar stattfinden, mit einer neuen Koalitionsregierung, die vermutlich eben anders aussieht als die jetzige Regierung?
Ja, Herr Melba, danke Ihnen. Vielleicht können wir einmal auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Das heißt The Long Shadow of German Colonialism, Amnesia, Denialism and Revisionism. Es ist nach vielen Namibia-Büchern, die Sie geschrieben haben, sage ich mal, das erste Buch, was jetzt wirklich ganz explizit den Umgang, und wir haben jetzt schon viel drüber gesprochen, den Umgang in Deutschland mit der eigenen Kolonialgeschichte zum Thema macht. Und ich möchte das auch allen Zuhörenden empfehlen, wenn sie des Englischen mächtig genug sind, sich dieses Buch zu besorgen. Es ist ein unglaublich wichtiger Beitrag zur Debatte, zur deutschen, aber auch europäischen Kolonialgeschichte. Mich hätte mal kurz interessiert, Sie haben natürlich lange Verbindungen zu dem britischen Publisher Hearst, bei dem das erschienen ist. Aber irgendwie hat das doch ein kleines Geschmäckle, dass das nicht auf Deutsch erschienen ist. Vielleicht können Sie mal sagen, warum ist das nicht auf Deutsch erschienen? Weil mir scheint irgendwie über das, was wir hier sprechen, das muss auch von einem deutschsprachigen Publikum ja in Buchform zugänglich gemacht werden. Und gibt es da vielleicht auch schon Pläne oder Interesse von deutschsprachigen Verlagen, das hier zu veröffentlichen?
Mir wurde die Frage schon öfters gestellt und ich habe dazu in einer der Antworten mal spontan davon geredet, der Zufall war Programm oder erwies sich als Programm. Zufall insofern, als dass, wie Sie schon gesagt haben, ich eine langjährige Zusammenarbeit mit Hearst habe und Hearst hat immer noch einen individuellen Verleger, einer der wenigen Verlage, wo eine Person sozusagen das Verlagsprogramm entscheidend gestaltet. Und dieser Verleger traf mich nach der Veröffentlichung eines zweiten Buches im Verlag. Das erste war zu Namibia, das zweite war zu Dag Hammarskjöld und die Dekolonisierung Afrikas. Und wir saßen mal wieder beisammen und er fragte mich, okay, nachdem das jetzt erledigt ist, was würdest du denn gerne als nächstes machen? Ich war etwas überrascht, nicht darauf vorbereitet. Und nach kurzem Nachdenken sagte ich, das eine Thema, das mich immer noch sehr beschäftigt, ist die Befassung mit dem deutschen Kolonialismus. Und daraufhin sagte er etwas nonchalant, dann mach das doch. So kam dieses Buch zustande. Und ich ergänze diesen Zufall mit dem Verweis auf Programm, weil ich feststellte bei der Bearbeitung des Themas, dass es mindestens so viel englischsprachige Literatur zum deutschen Kolonialismus gibt, wie deutschsprachige Literatur. Und ein Buch, das sich dem Thema in Englisch widmet, natürlich dann auch die Gelegenheit nutzt, diese verfügbare Literatur in beiden Sprachen halbwegs systematisch zusammenzustellen. Dieses Buch präsentiert ja nicht wirklich neue Einsichten. Es ist eine ambitionierte Zusammenfassung einer Vielfalt von Themen, die in Zusammenhang mit dem deutschen Kolonialismus stehen. Das fängt mit den Fuggern und den Wälzern an und endet eben Ende 2023 und mit der Übergabe der Benin-Bronzen in Nigeria und behandelt Deutsche in der Afrodeutsche in der Weimarer Republik im Naziregime und heute. Also es ist ein breit aufgestelltes Themenfeld, das aber auch dadurch profitiert, dass es auch die englische Literatur sich aneignen kann. Es gibt Bemühungen des Verlags, das auch in Deutsch zu veröffentlichen. Es gibt wohl auch erste Interessensbekundungen deutscher Verlage, aber das bleibt abzuwarten. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ein solches Projekt, wenn es deutschen Verlagen angedient worden wäre, dort auf hinreichendes Interesse gestoßen wäre, um ähnlich zu reagieren und zu sagen, mach mal. Das ist spekulativ, aber möglicherweise war die Gelegenheit eigentlich die dieser Situation mit dem englischen Verleger.
Bleibt zu hoffen, dass es auch auf Deutsch erscheint, dass da die Bemühungen von Erfolg gekrönt sind. Ansonsten müssen Sie sich nochmal bei mir melden. So, nicht, dass ich groß Kontakt hätte zu Verlagen, außer über meine Arbeit hier am Podcast, aber hier gibt es bestimmt Leute, die uns zuhören, die selbst irgendwo bei einem Verlag tätig sind, bei einem kritischen Verlag etwa, oder auch Leute kennen Leute, die bei Verlagen tätig sind. Also es muss am Ende einen Weg gefunden werden, dieses Buch auch in deutscher Übersetzung zu veröffentlichen.
Wenn ich nur eines noch ergänzen darf.
Gerne.
Es wurde deshalb natürlich auch nicht nur für ein deutschsprachiges Publikum geschrieben. Also Teile dieses Buches sind durchaus geprägt von dem Wissen, dass es auf Englisch auch nicht deutschsprachige Interessenten erreicht, die möglicherweise in ihren Ländern in postkolonialen Initiativen engagiert sind und den Vergleich interessant finden, was passiert eigentlich in Deutschland, von dem wir lernen können oder von dem wir eigentlich bewusst werden, wo wir vorsichtig sein müssen in unseren Versuchen, dass unsere früheren kolonialen Gesellschaften das ernst nehmen in der Befassung mit dieser Geschichte. Von daher wäre eine deutsche Ausgabe möglicherweise zu modifizieren an einigen Stellen.
Mit Sicherheit, ja. Aber das ist ein guter Punkt, den Sie noch gemacht haben, dass für eine europäische Debatte oder Stimmen, die sich um Aufarbeitung bemühen, dann beispielsweise in Großbritannien, wo ja auch der Verlag, der es jetzt veröffentlicht hat, sitzt, dass da der Blick dann auf die deutsche Debatte da auch wichtig sein kann. Klar, aber für die innerdeutsche Debatte, denke ich, wäre auch eine deutsche Übersetzung begrüßenswert. Aber genau, da stehen die Zeichen ja vielleicht auch nicht schlecht. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Herr Melber, Ihr Blick im Buch auf die deutschen Kolonialverbrechen, Ihr Erbe und die Aufarbeitung in Deutschland heute, das fand ich sehr interessant, ist nicht nur ein Blick, der beschreibt, wie ein beschreibender Historiker oder ein beschreibender Politologe es tun würde, sondern es ist ein Blick, der auch sehr persönlich, auch politisch und zutiefst menschlich ist, fand ich. Denn es geht ganz viel auch in Ihrem Buch um Fragen der eigenen Position in der Geschichte und heute. Vor allem auch um die Frage, wie man empathisch und solidarisch mit den Nachkommen der Opfer oder den betroffenen Gemeinschaften sein kann.
Ja.
Etwa den Overherero und Nama im heutigen Namibia. Deswegen mal zwei Fragen. Warum war Ihnen denn so ein Zugang zum Thema wichtig? Ich halte das nicht für selbstverständlich, und halte es aber auch für einen wichtigen Zugang zum Thema. Und was ist vielleicht auch Ihre persönliche Antwort auf die Frage, Ihre Geschichte, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, ist ja so eng auch mit dem Land Namibia verknüpft, Ihre Biografie. Also was ist vielleicht auch Ihre persönliche Antwort auf die Frage, wie man empathisch und solidarisch sein kann und wie nicht, weil Goldstandard für unser Streiten für eine gerechtere Gesellschaft sollten natürlich die Stimmen der Betroffenen sein und nicht, dass zum Beispiel in Großbritannien der Umgang mit den eigenen Kolonialverbrechen schlechter ist als der deutsche Umgang etwa. Ne? Also Prinz Charles oder so, der hat sich ja nicht zu einer Entschuldigung hinreißen lassen. Das hat ja parallel stattgefunden zu Steinmeier. Genau, also die zwei Fragen. Warum dieser Zugang zum Thema? Warum war der Ihnen wichtig, dieser persönliche auch? Und was ist Ihre Antwort auf die Frage, wie man empathisch und solidarisch sein kann und wie nicht?
Ja, das Thema ist auch meine persönliche Geschichte, die dadurch geprägt ist, dass ich mit knapp 17 aus Süddeutschland, man hört mir immer noch meinen Dialekt an, nach Windhoek im damaligen Südwestafrika ausgewandert bin, als Sohn einer Mutter, die dahin mit ihren zwei Söhnen ging und nach Ende der Schule dieses Land als meine neue Heimat verstand. Und in der Auseinandersetzung mit einer weißen Minderheit, die ein koloniales Siedlerregime war, im Blick auf die Zukunft in einem solchen Land, irgendwann zu der Einsicht gelangte, das geht nur durch eine gemeinsame Zusammenkunft mit denjenigen, die auf der anderen Seite, vermeintlich anderen Seite stehen. Und meine ganze Entwicklung seither, die mich ja dann auch in die antikoloniale Befreiungsbewegung führte, Mitte der 70er Jahre, war eigentlich geleitet von dem Versuch, aufeinander zuzugehen und Verständnis füreinander zu finden. Da kommt sicherlich auch der Begriff der Empathie ins Spiel. Charlotte Wiedemann hat dazu ein Buch geschrieben mit dem Titel »Den Schmerz der anderen begreifen«. Hm. Wichtig ist der Hinweis, man kann diesen Schmerz nicht nachvollziehen. Aber man kann versuchen, ihn zu begreifen. Man kann versuchen zu verstehen, was der Schmerz der anderen ist, wenn man bereit ist, sich auf deren Perspektive einzulassen. Das Buch war mit dem Problem konfrontiert und ich thematisiere das auch am Anfang, dass es keine Aneignung dieser Sichtweise der anderen sein darf. Ich muss als Henning Melber sprechen. Ich kann nicht so tun, als ob ich jetzt die Sprache eines direkt Betroffenen zu meiner eigenen mache. Also diese Gratwanderung, wie kann man sich diesem Thema, so schmerzlich es ist, stellen, ohne damit andere zu vereinnahmen, die durchaus Subjekt genug sind, um für sich selber zu sprechen, die leider nur im öffentlichen Raum selten, wenn überhaupt, die Gelegenheit haben, ihre Stimme zu erheben. Aber ich kann nicht als Stellvertreter für diese anderen sprechen. Ich muss sprechen aus der Situation desjenigen, der sich damit selbstkritisch, wie ich hoffe, auseinandersetzt und auch zu ergründen versucht, inwiefern bin ich selbst letztlich immer noch Produkt dieser Geschichte. Und zu versuchen, mir dieser Geschichte dadurch bewusst zu werden, auch im Hinblick auf die eigene Befindlichkeit. Und dazu fand ich sehr wichtig etwas, das James Baldwin einmal sagte, das ich auch gegen Ende des Buches in Englisch zitiere, das ich jetzt unautorisiert ins Deutsche übersetzt habe, auch für unser Gespräch, weil ich dachte, das muss ich irgendwie rüberbringen. Er hat in einem posthum veröffentlichten Band, der unter dem Titel I am not your Negro 2017 erschien, Folgendes gesagt. Und das ist jetzt meine deutsche Übersetzung davon. Geschichte ist nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart. Wir befördern und wir sind unsere Geschichte. Wir können nicht aus dem Schatten der Vergangenheit treten. Aber wir können sie anerkennen und versuchen, Licht in das Dunkel zu bringen. Und wenn dieser Versuch in Form dieses Buches dazu beiträgt, Nachdenklichkeit zu schaffen, Denkanstöße zu vermitteln, in sich zu gehen und in uns selber zu schauen, was für einen Ballast tragen wir eigentlich mit uns herum, ohne dass wir uns dessen stets bewusst waren oder sind, dann wäre ich mehr als zufrieden.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe mal, ihr hattet ein paar schöne Feiertage und seid auch mit euren Liebsten zusammen gut ins neue Jahr rübergekommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das 7. Jahr Dissens. Also 6 Jahre haben wir schon hinter uns und jetzt startet das 7. Jahr. Ist auf jeden Fall krass, dass Dissens schon so lange am Start ist. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und ist auf jeden Fall etwas, das den Fördermitgliedern dieses Podcasts hier zu verdanken ist. Apropos Fördermitglieder, ich hoffe mal, dass noch im vergangenen Jahr eure Goodies, also Beutel, und auch die Verlosungsgewinne angekommen sind. Das hatte ich noch vor Weihnachten rausgeschickt. Und ja, hoffentlich rennt ihr damit jetzt schon alle fleißig durch eure Stadt oder euer Dorf und zeigt, dass ihr eine von den Coolen seid. Okay, und an alle, die noch nicht dabei sind und denen der Dissens-Podcast aber sehr gut gefällt, schaut doch mal, ob ihr es euch gerade finanziell leisten könnt, ob ihr Dissens auch mit einer Fördermitgliedschaft unterstützen könnt. Damit sorgt ihr nicht nur dafür, dass ich Dissens kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen machen kann. Nein, es winken eben auch Goodies und ihr habt wöchentlich die Chance auf einen coolen Verlosungsgewinn. Dieses Mal gibt's das Buch von Henning Melber zu gewinnen, The Long Shadow of German Colonialism. Alle Infos dazu und natürlich auch dazu, wie ihr Fördermitglied werden könnt, gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Politikwissenschaftler und Namibia-Kenner Henning Melber. Das ist auch ein Problem, das Sie in Ihrem Buch beschreiben, dass es nicht reicht, Geschichtspolitik oder bei Erinnerungspolitik nur Fakten rüberzubringen, dass das kaltes Wissen ist, dass das ein Wissen ist, was die Verbrechen nicht mit Menschen in Verbindung bringt, sei es den Menschen damals, aber auch den Nachkommen, also den Menschen heute, also Überlebenden oder Nachfahren der Opfer. Und so ein Wissen bleibt natürlich auch unempathisch. In der Aufarbeitung des Holocaust ist es ja gelungen, da einen empathischen Zugang zu finden, etwa durch das Erzählen von Überlebenden, ne? In Schulklassen zum Beispiel. Das wäre so ein Beispiel. In Bezug auf die kolonialen Verbrechen beklagen Sie, dass das so nicht der Fall ist, so eine empathische Erinnerungs- oder Geschichtspolitik.
Ja.
Vielleicht können Sie mal schildern, warum das aus Ihrer Sicht so wichtig ist, so ein empathisches Wissen zu vermitteln und wie das auch gelingen kann. Und ein zweiter Aspekt, der mich interessiert hätte, ist, Sie haben schon davon gesprochen, den Schmerz der anderen begreifen, ohne ihn anzueignen. Das kann auch zu einem Problem werden, wenn man so Mitleid empfindet, statt irgendwie zu einer solidarischen Haltung zu kommen. Ja, also wenn irgendwie das eigene emotionale Need, so zu den Guten zu gehören, im Vordergrund steht und man dadurch aber irgendwie die Leute, die heute eigentlich für Gerechtigkeit streiten, unsichtbar macht wiederum oder paternalistisch gegenüber ihnen ist. So, das hat vielleicht auch was mit Empathie zu tun, die anderen überhaupt erstmal zu sehen oder die Leute, die heute in Namibia eben für ein würdiges Erinnern und für Gerechtigkeit streiten. Genau, also vielleicht können Sie das mal, die zwei Aspekte beschreiben, warum es so wichtig ist, einen empathischen Zugang zu finden zu den Verbrechen, zur Geschichte und was vielleicht auch ein Fallstrick sein kann. Ich meine, in der postkolonialen Theorie wird da ja auch viel über weiße Tränen gesprochen, so, ne, wo dann das Leid so zum eigenen gemacht wird, um dann moralisch sich erhaben zu fühlen, aber eigentlich dadurch wieder Leute unsichtbar gemacht werden. Also auch wieder eine koloniale Geste letztendlich oder eine Machtausübung ist.
Ja, Sie benennen die Fallstricke sehr, sehr gut. Ich bin kein Sprachwissenschaftler, aber für mich hat Mitleid als Begriff und Ausdruck etwas Paternalistisches im Unterschied zu Mitgefühl, was in meinem Verständnis dem Ausdruck Empathie deutlich näher kommt als das Mitleid. Mitleid kann sehr herablassend sein. So nach dem Motto, ja, ich verstehe dich, ja. Wir werden nie verstehen können. Das gilt auch für andere Bereiche. Ich werde als Mann nie verstehen können, was eine Frau erfährt. Ich werde als Weißer nie verstehen können, was Schwarze erfahren. Aber ich kann versuchen, Verständnis zu finden für die Reaktionen auf die gemachten Erfahrungen, auf Diskriminierung, auf Ausgrenzung, auf Verweigerung einer adäquaten Stimme im öffentlichen Raum. Und auch da ist für mich ein Unterschied zwischen Verständnis und Verstehen. Da sind die Grenzen, denen wir uns bewusst sein sollten, ohne übergriffig zu werden, was mitunter aus bester Absicht passiert. Aber genau das ist eine der Herausforderungen, sich zu verdeutlichen, welcher Gratwanderung sind wir eigentlich ausgesetzt, wenn wir es ernst meinen mit Empathie und Verständigung. Verständigung kann ja nicht sein, ich erkläre dir jetzt, warum ich weiß, wie dir zumute ist. Und das ist genau diese Gratwanderung, die mich auch in diesem Buch sehr beschäftigt hat. Es ist relativ einfach, die Diagnose des Völkermords anhand von Fakten zu rekapitulieren. Aber was es bedeutet für die Nachfahren der Opfergruppen, dass bis heute das von ihren Vorfahren geraubte Land in Namibia hauptsächlich im Besitz weißer Farmerinnen und Farmer ist, lässt sich auf der Ebene der Ratio abstrakt nachvollziehen, aber das Gefühl, das das auslöst, lässt sich nicht empfinden. Und man muss dann auch bereit sein, das anzuerkennen und auch die Gefühle anderer zu respektieren und nicht jetzt seinerseits in rationale Argumente zu treten, ob denn die wirtschaftliche Nutzung des Landes mit den kommerziellen Farmern heute nicht dem Land und der Volkswirtschaft besser dient, als wie wenn das Land zurückgegeben wird. Das sind Teile dieser Fallstricke, die wir auch finden in diesen Versuchen, bestimmte Forderungen der Nachfahren abzutun, indem man sagt, na ja, gut, aber, und genau, wie lange sollen wir denn zurückgehen? 120 Jahre? Das sind ja Fakten geschaffen worden, die lassen sich doch nicht mehr ändern. Ich halte das für vorgeschobene Argumente. Und da ist die Empathie ein wesentliches Hilfsmittel zumindest. Vielleicht ist das der falsche Begriff, aber ich will damit eigentlich nur zu erkennen geben, dass Empathie alleine nicht reicht. Aber es ist ein wesentliches Hilfsmittel, den Schmerz der anderen zu begreifen.
Ja, Herr Melber, danke. Vielleicht können wir auch gleich noch auf das koloniale Erbe in Namibia schauen. Da haben Sie jetzt schon ein bisschen was zu angesprochen. Aber weil es so interessant ist, ich glaube auch für unsere Zuhörenden, vielleicht können wir noch mal kurz auf Ihre Biografie eingehen. Sie haben es ja schon so ein bisschen umrissen. Sie sind mit 17 nach Namibia ausgewandert und haben sich da dann nur 7 Jahre später der antikolonialen Bewegung SWAPO angeschlossen. Die schwarze Befreiungsbewegung, ich habe das selbst erst alles nachlesen müssen, darf ich jetzt hier schamlos gestehen. So, ne? Und dementsprechend tue ich jetzt aber vielleicht 1-2 Details jetzt mal hier erzählen, damit auch Zuhörende ein Verständnis dafür haben, wie damals die Situation war.
Ja.
Genau, die schwarze Befreiungsbewegung SWAPO hat in Namibia gegen die damalige südafrikanische Besatzungsmacht gekämpft, denn nach dem Ersten Weltkrieg wurde Deutsch-Südwestafrika, wurde Südafrika zugesprochen als Mandatsgebiet. Und dann in den 70er Jahren, wir erinnern uns, war dann Südafrika-Apartheidsregime und das hat dann auch so eben in Namibia regiert und wurde dort auch lange von der BRD unterstützt, von der Bundesrepublik. Und 1989 hat dann die SWAPO Namibia in die Unabhängigkeit geführt. Und Sie waren lange da schon Mitglied der schwarzen Befreiungsbewegung und waren dann auch noch damals zu dem Zeitpunkt, da waren Sie dann schon wieder in Deutschland mit einem Einreiseverbot für Namibia belegt. Genau, vielleicht können Sie mal schildern, wie ist dann ein weißer Deutscher mit Mitte 20 Teil einer schwarzen Befreiungsbewegung geworden? Ja. Und wie blicken Sie vielleicht auch auf die Geschichte damals zurück, so diese Zeit zwischen Befreiungskampf bis zur Unabhängigkeit Namibias und dem verlängerten Kolonialismus, den die BRD da begangen hat. Denn als Rechtsnachfolger des Kaiserreiches hat man da weiter munter Geschäfte in der ehemaligen Kolonie gemacht und auch eben das Apartheidsregime Südafrika unterstützt. Genau, vielleicht ist das auch noch lehrreich für den Blick heute auf den Umgang, diese Episode da nochmal sich anzuschauen.
Ich bin immer etwas vorsichtig, wenn es darum geht, meinen eigenen Werdegang zu erläutern oder zu begründen, weil ich manchmal die Angst habe, man könnte das als eine unziemliche Nabelschau missverstehen. Aber Sie haben mich gefragt, auch da spielte der Zufall eine Rolle. Ich habe ab dem Wintersemester 72/73 an der FU Berlin Politik und Soziologie studiert, mit der Absicht zu verstehen, was eigentlich in Namibia und in Südafrika passiert. Und bei den Aufenthalten zu Hause in Windhoek kam ich immer mehr in Kontakt mit gleichaltrigen Schwarzen in den wenigen kleinen Nischen, die es damals gab, die sehr selten waren. Und die waren alle Mitglied der SWAPO. Und irgendwann fragte mich einer der Freunde, wieso bist du eigentlich noch nicht Mitglied der SWAPO geworden? Und ich war völlig perplex, weil ich dieser Apartheid-Propaganda aufsaß, dass das eine schwarze Befreiungsbewegung ist und nie auf die Idee kam, dass ich als Weißer Mitglied der SWAPO werden könnte. Und ich guckte ihn also ungläubig an und sagte, geht das? Und daraufhin zog er leicht schmunzelnd aus seiner Tasche eine Karte hervor. Er war einer der lokalen Koordinatoren, nahm einen Stift aus der Tasche, schrieb meinen Namen auf diese Karte, überreichte sie mir mit Datum und sagte, ja, das geht. Und ab da war ich Mitglied der SWAPO. Das war ein erheblicher Lernprozess, weil er auch damit zu tun hatte, wie man sich vor Rassismus als eine Form des Paternalismus schützt. Also auch einen Weg finden muss, dann, wenn man nicht einverstanden ist mit etwas, das Schwarze in der SWAPO sagen, dies auszudrücken in Anerkennung dessen, dass wir gleich sind. Es war also ein Lernprozess mehrerer Jahre, auch über die Erfahrungen im Exil, die mich dann auch dazu führten, nach der vermeintlich dauerhaften Rückkehr nach Namibia, nach der Unabhängigkeit, Kritik an Grenzen der Befreiung zu üben. Ich leitete ein wirtschaftspolitisches Forschungsinstitut, das politikberatend für die Regierung war und definierte meine Aufgabe darin, auch Kritik zu äußern, wenn die Regierungspolitik nicht das im Sinne hatte, was ich verstand als die Werte, aufgrund derer ich Mitglied der SWAPO geworden bin. Das kam nicht so besonders gut an. Und da war ich dann das erste Mal in der Situation, dass mich die Genossen in der SWAPO an meine Hautfarbe erinnerten, was bei mir zu der Reaktion führte, ihr habt mich als Vorzeigeweißen jahrelang herumgeschickt, um den Punkt zu machen, die SWAPO ist keine schwarze und keine rassistische Bewegung. Und jetzt auf einmal, weil euch meine Meinung nicht mehr passt, erinnert ihr mich an meine Hautfarbe. Das war sozusagen die Vorgeschichte, warum wir das Gespräch führen zwischen Uppsala und Reichenau, weil ich in Uppsala bin. Dort wurde mir die Stelle des Forschungsdirektors im Nordischen Afrika-Institut angeboten. Und aufgrund der Enttäuschung über die Grenzen der Befreiung habe ich dann diesen Ortswechsel vollzogen. Mein Herz ist aber bis heute in Namibia geblieben und auch die große Klappe ist in Namibia immer noch permanent zu hören. Aber das so viel vielleicht dazu, ohne dass ich jetzt da viel näher noch auf die Geschichte eingehen möchte. Also das, ich finde, das reicht. Was mir wichtig ist, zu betonen, dass es kein heroischer Akt war, Mitglied der SWAPO zu werden. Es war eine Weichenstellung dass Werte und Prinzipien, die wichtig sind, dazu führen können, dass sie eine ganz grundsätzliche lebensgeschichtliche Veränderung bewirken. Also so wie die Auswanderung 1967 führte die Mitgliedschaft per Zufall in der SWAPO 1974 dazu, dass ich dann für 15 Jahre Einreiseverbot in Namibia hatte und in Südafrika sogar bis 1993 keine Einreisegenehmigung erhielt. Aber das war kein heroischer Akt, den man sich jetzt wie eine Urkunde irgendwie ans Revers stecken kann, sondern es ist der Versuch, etwas zu leben, das man für wichtig hält und nach dem man leben möchte. Und ich denke, das ist das, was eigentlich alles menschliche Handeln leiten und prägen sollte, auch wenn es dann zu sehr unterschiedlichen Lebens- und Verhaltensweisen führt. Hm.
Ja, Ihre Bescheidenheit, die RCM. Aber ich fand es jetzt auch einfach spannend, was Sie da erzählt haben mit Blick auf, wie man einen gemeinsamen Kampf zum Beispiel schafft, in Anerkennung der Unterschiede. Ja, in Anerkennung der Unterschiede, dass die einen von Unterdrückung, antischwarzem Rassismus betroffen ist, die andere Person nicht. Aber man versucht, einen gemeinsamen Weg zu gehen und zu finden und überwirft sich vielleicht auch. Vielleicht können Sie auch, die SWAPO reagiert ja bis heute in Namibia, hat vielleicht auch in Bezug auf die Anerkennung der Stimmen der Nachfahren des Völkermords eine ambivalente Rolle. Vielleicht können Sie da auch gleich noch drauf eingehen.
Ja.
Vielleicht können wir aber jetzt erstmal auf Namibia heute blicken, denn Sie haben schon gesagt, Geschichte ist nicht einfach nur Geschichte. Geschichte reicht auch in die Gegenwart rein und diese Verknüpfung, die muss man schaffen. Deswegen vielleicht können wir mal schauen, welche Spuren denn der Kolonialismus im heutigen Namibia hinterlassen hat. Und da muss man dann ja feststellen, wie Sie es auch schon getan haben, dass es heute auch noch eine wohlhabende Schicht gibt von oftmals deutsch sprechenden Weißen. Eine Minderheit, die den Großteil des Farmlandes besitzt. Ja. Und das geht direkt zurück auf den Landraub während des deutschen Kolonialregimes. Und die Nachfahren der Ovaherero und Nama, deren Vorfahren damals enteignet, unterdrückt und ermordet wurden, die leben heute zumeist prekär oder in Armut. Also vielleicht können Sie mal die Situation beschreiben, unseren Zuhörenden einen Eindruck davon geben, wie da die Geschichte in die Gegenwart reinreicht, wo man noch immer in Namibia, sei es an Städtenamen, sei es an bestimmter Architektur, sei es an bestimmten Trennungen, Segregationen, noch immer dieses koloniale Erbe direkt spürt. Denn die wenigsten werden jetzt in Namibia gewesen sein, die uns hier zuhören. Aber das sind drängende politische Fragen dort auch vor Ort, Landfragen zum Beispiel, die dort zumindest Teil auch der Debatte sind, neben Reparationen, und die hier aber kaum gesehen werden.
Die weiße Minderheit in Namibia, nicht mehr als 3-5% der Gesamtbevölkerung, darunter ein erheblicher Teil deutschsprachiger, zum Teil auch mit deutscher Staatsbürgerschaft, hat immer noch eine materiell privilegierte Position im Lande inne. Und materielle Privilegien gehen einher in einem Machtgefälle auch mit kulturellen Privilegien. Das fängt damit an, dass der staatliche Rundfunk bis heute ein deutsches Hörfunkprogramm hat. Es gibt einen Sportclub Windhoek, der heißt genauso. Es wird jedes Jahr der Karneval gefeiert, Wika, Windhoeker Karneval. Der wird aber auch gefeiert in Regionen, sogar entlegenen Regionen des Landes, nicht nur in Swakopmund, das deutscher als manche deutsche Stadt ist, und nicht zur deutschen Karnevalszeit. Es geht also querbeet durchs Jahr. Es gibt ein Oktoberfest in Windhoek. Also es gibt sehr viele äußere Elemente, die sich auch in der Architektur immer noch manifestieren oder auch in Straßennamen, die daran erinnern, dass dieses Land eine deutsche Geschichte hat, die immer noch in der Gegenwart erkennbar geblieben ist. Und in materieller Hinsicht ist das insbesondere zugespitzt in dieser ungleichen Landverteilung. Ungefähr 70% des kommerziellen Farmlandes, das die Hälfte der Landesfläche ausmacht, ist im Besitz weißer Eigentümerinnen und Eigentümer. Und davon ist immer noch ein erheblicher Teil deutschsprachig und deutsch stämmig. Und dass dies Privatbesitz ist, führt dazu, dass zum Beispiel Nachfahren der Ovejero und der Nama die Ahnengräber besuchen wollen, die auf diesem Farmland liegen, darauf angewiesen sind, dass die Inhaber dieser Farmen ihre Bereitschaft geben, dahin zu gehen. Und dann kommt es zu Fällen, dass Farmer sagen, ihr kommt hier nicht rein, das ist mein Grund und Boden, oder sagen, ihr kriegt 2 Stunden und dann könnt ihr die Referenz an eure Ahnen erweisen. Eine kleine Geste, die Machtverhältnisse dokumentiert, die auch zeigt, was aus Sicht derjenigen, deren Vorfahren das Land genommen wurde, durch einen Völkermord genommen wurde, die Geschichte eben Gegenwart ist. Und vielleicht sollte man noch ergänzen, dass als Konsequenz dieses Völkermords Apartheid eine deutsche Erfindung war. Apartheid wurde in Deutsch-Südwestafrika ab 1905 mit Verordnungen geschaffen und erst später in Südafrika als Apartheid übernommen. Auch das zeigt die Langzeitfolgen dieser deutschen Kolonialherrschaft, die eben mit dem Ersten Weltkrieg zwar offiziell beendet wurde, aber weitergeführt wurde in den Formen der rassistischen Minderheitsherrschaft in Namibia bis 1990. Bezogen auf die Rolle der deutschsprachigen Minderheit im Lande ist die Ironie, dass als ich Mitglied der SWAPO wurde, ich zum Verräter wurde. Und mit der Forderung, die ich sehr deutlich artikuliere jetzt, dass wir es ernst meinen müssen mit Versöhnung, wieder zum Verräter werde, weil mir unterstellt wird, ich versuche, die Zukunft dieser Minderheit zu gefährden. Dabei ist mein Motiv genau das Gegenteil. Ich bin in die SWAPO eingetreten, weil ich Namibia als meine Heimat verstanden habe und eine Zukunft in dieser Heimat haben wollte. Und ich plädiere für ernst gemeinte Versöhnung, die auch materielle Konsequenzen haben muss, weil ich eine Zukunft der weißen Minderheit im Lande als namibischer Teil der Bevölkerung haben möchte. Und das ist das grundsätzliche Missverständnis. Verleugnung, Abwehr, Verdrängung schafft keine tragfähige Basis für eine Zukunft. Hm.
Was mich da noch interessiert hätte, die Landfrage, das ist ja was 1989 die SWAPO dann auch auf Druck von außen, auf internationalen Druck hin, wurde dann eine umfassende Landreform unterlassen. Diese Frage von Ancestral Lands, von Zugang dazu oder überhaupt der Landfrage der ungleichen Verteilung, ist das heute was in Namibia, was diskutiert wird? Und wie sieht da der politische Konflikt aus? Also welche Positionen gibt es da?
Teil des Problems der anhaltenden bilateralen Verhandlungen zwischen der deutschen und der namibischen Regierung ist auch die namibische Regierung, die ihrerseits reklamiert, als demokratisch gewählte Vertretung des namibischen Volkes auch die Nama und die Ovejero und die Damara zu vertreten. Die fühlen sich um ihren Platz am Verhandlungstisch geprellt. Und die Landreform, die diese namibische Regierung etwas zögerlich und schleppend ab Mitte der 1990er Jahre durchgeführt hat, hat nicht dazu geführt, die vollständige Rückführung des geraubten Landes an die Nachfahren dieser Bevölkerungsgruppen zu bewerkstelligen, sondern hat zum Teil auch Menschen aus den nördlichen Gebieten Namibias, denen zu keiner Zeit Land weggenommen wurde, erlaubt, auf dieses staatlich erworbene Land zu gehen und dieses Land zu kultivieren. Das verstärkt ethnisch-regionale Animositäten. Und trägt zu dem Problem bei, dass eigentlich in diesen Verhandlungen zwischen einer deutschen und einer namibischen Regierung der ernst gemeinte Begriff Völkerverständigung auf der Strecke bleibt. Denn es sind nicht Völker, die sich verständigen, es sind interessengeleitete Regierungen, die versuchen, sich zu verständigen. Und ich denke dann immer an Völkerverständigung wie die deutsch-französische Freundschaft, wie die deutsch-polnische Freundschaft, die eigentlich genau auf der Ebene der Begegnung von Menschen, Schulen, Kulturaustausch, gemeinsame Schulbuchkommissionen zustande kamen. All das fehlt im deutsch-namibischen Verhältnis und findet allenfalls ansatzweise sogar nur in Namibia statt, zwischen der deutschsprachigen Minderheit und den Nachfahren der Nama und der Ovaherero. Die Deutschsprachigen in Namibia fühlen sich von deren Forderungen bedroht. Das lässt sich nachempfinden. Jetzt kommen wir wieder auf sowas wie Empathie. Aber es löst nicht das Dilemma. Nämlich das Dilemma, solange dies als Bedrohung wahrgenommen wird, kann es eigentlich keine ernst gemeinte Versöhnung geben.
Vielleicht können wir nochmal schauen auf das hatte ich vorhin schon angesprochen, das besagte Wasserstoff-Megaprojekt. Das ist ja auch ein Projekt, was vor allem in beiderseitigem Interesse der Regierung, also der deutschen und der namibischen Regierung, vorangetrieben wird und wo es sich, glaube ich, auch beißt mit den Interessen der Nachfahren, der Opfer und der betroffenen Gemeinschaften, um eben Anerkennung und ein würdiges Erinnern. Also da geht es um ja tatsächlich ein Wasserstoffprojekt mit Beteiligung eines deutschen Unternehmens und auch mit Zustimmung der deutschen Politik in der Nähe der Küstenstadt Lüderitz. Benannt ist diese Stadt nach dem Bremer Kaufmann, der mit betrügerischen Methoden in den Besitz von Ländereien auf dem Gebiet des heutigen Staates Namibia gekommen ist. 1884 dann, wir erinnern uns, Berliner Konferenz dann zu dem Zeitpunkt, erklärte dann das Deutsche Kaiserreich dann das Lüderitzland zum deutschen Schutzgebiet. Ja, also da ging es los dann so richtig mit dem Kolonialregime und den Kolonialverbrechen.
Ja.
In der Nähe von dieser Stadt auf einer Insel, die von den Deutschen Haifischinsel benannt wurde, heute Shark Island, da haben die Deutschen dann zur Zeit des Vernichtungskrieges, haben sie dort ein Konzentrationslager aufgebaut, wo Tausende ermordet wurden. Genau, und dieses Wasserstoff-Megaprojekt, dafür soll so ein Hafen ausgebaut werden und das könnte dann dementsprechend auch diesen Gedenkort, den sich da die Nachfahren der Opfer wünschen, dann auch gefährden. Vielleicht können Sie diese Situation mal beschreiben, weil die aus meiner Sicht auch nochmal ein Schlaglicht drauf wirft, ja, wie die Stimmen der Betroffenen, wie mit denen umgegangen wird seitens der namibischen Regierung. Also es ist ja nicht nur die deutsche Regierung, aber eben seitens dieser Regierung, die Leute da nicht mit an den Tisch holen.
Man könnte etwas polemisch zugespitzt formulieren, dass dieses grüne Wasserstoffprojekt den Landraub, der von Lüderitz begonnen wurde, unter heutigen Verhältnissen fortsetzt. Polemisch zugespitzt. Aber der Punkt ist, dass in dem Gebiet, das als Diamantensperrgebiet proklamiert wurde, durch den Fund der Diamantenvorkommen, und das dann jetzt vor einigen Jahren zum Naturschutzgebiet erklärt wurde, der ideale Standort für die Produktion von grünem Wasserstoff in Namibia unter deutsch-namibischer Kooperation entdeckt wurde. Und wie Sie ausgeführt haben, dies bringt den Hafen Lüderitz in die Position als Zwischenstopp, die Versorgung mit dem grünen Wasserstoff nach Europa, nach Deutschland zu gewährleisten. Dazu ist der Ausbau des dortigen Hafens notwendig. Und die der Stadt vorgelagerte Insel, die Haifischinsel, die inzwischen keine Insel mehr ist, denn sie liegt so dicht am Land, dass sie inzwischen durch eine Brücke keine Insel mehr ist. Dieser Ausbau gefährdet nach einer Untersuchung der hochkompetenten Forensik, die dieses Jahr den alternativen Nobelpreis bekommen hat für ihre Arbeit, die also genau untersucht, was ist davon betroffen, gefährdet die Lagerung von menschlichen Gebeinen außerhalb der Haifischinsel, von denen man weiß, die wurden dort einfach ins Meer verbracht. gefährdet Massengräber und gefährdet auch den Ausbau der Haifischinsel zur Gedenkstätte für die insbesondere Nama, aber auch Ova Herero. Hm. Das wird mit dem Argument abgetan, dass die Eingriffe, was die Haifischinsel betrifft, allenfalls marginal wären. Die Schwierigkeit ist, wem soll man glauben? Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass mit solchen Argumenten Projekte durchgeführt werden, bei denen sich dann hinterher, wenn sie verwirklicht sind, herausstellt, dass es eben doch etwas anders gekommen ist, als versprochen oder gesagt wurde. Und erneut ist das Problem, dass die Nachfahren der Opfer nicht direkt beteiligt sind an der Aushandlung dessen, welche Formen dieses Projekt annehmen soll, und in Ergänzung auch nicht diejenigen, die große Bedenken und Einwände haben, was die Zerstörung der Landschaft betrifft in diesem Naturschutzgebiet, das eben geschützt über ein Jahrhundert zu einer Flora und Fauna führte, die man als einmalig in der Welt bezeichnet und wo die Befürchtung besteht, dass die damit zerstört werden könnte. Das sind die Probleme und Herausforderungen. Und auch da zeigt sich wieder, wie sich asymmetrische Machtbeziehungen in einer Gesellschaft reproduzieren. Es ist ein Projekt zwischen zwei Regierungen und der Privatwirtschaft, wo die unmittelbar betroffenen Ansässigen auch in den Local Communities keine Beteiligung haben. Ein weiteres Problemfeld ist Wasser. Namibia ist eines der trockensten Länder der Erde. Nicht zuletzt in der Namib-Wüste, in der dieses Projekt angesiedelt ist, ist der Grundwasserhaushalt absolut prekär. Grüner Wasserstoff lässt sich aber nur mit enormen Mengen von Verbrauch an Wasser produzieren. Das heißt, es ist überhaupt nicht gewährleistet, dass ein solches Projekt nicht den Grundwasserspiegel in dieser Region so nachhaltig schädigt, dass ein Leben vom Land, so mickrig und kümmerlich es auch bislang sein mag, gänzlich unmöglich macht. Und die Hauptleidtragenden wären wieder die Local-Gemeinschaften der Nama. Hm.
Ja, genau. Also in diesem Projekt zeigt sich, das haben Sie eben geschildert, wie die Stimmen der Nachfahren der Betroffenen ignoriert werden. Ja. Und auch in den Verhandlungen der Regierung Namibias und der Bundesregierung zu einer Anerkennung der damaligen Kolonialverbrechen in Deutsch-Südwestafrika durch die deutschen Kolonialherrscher hat sich das ja auch gezeigt. Denn da wird meines Wissens nach recht klar nicht nur eine rechtliche Anerkennung gefordert des Genozids, sondern eben auch Reparationen, also seitens der Nachfahren der Opfer. Und die Bundesregierung vermeidet das aber um jeden Preis, da eine juristische Schuld zu akzeptieren. Sie spricht da von einem Genozid aus heutiger Sicht in dieser gemeinsamen Erklärung der beiden Regierungen, die von 2021 ist. Und statt Reparationen bietet sie Entwicklungshilfe in Höhe von 1,1 Milliarden Euro über 30 Jahre an, was kaum mehr ist als die gesamte bisherige Entwicklungshilfe seit Namibias Unabhängigkeit. Und das ist etwas, was in Namibia zu massiven Protesten geführt haben und weshalb dieses Abkommen auch noch nicht in Kraft getreten ist. Da hätte mich mal interessiert, wie blicken denn aus, oder können Sie mal beschreiben, wie die Opfergruppen eben auf das Verhalten der Bundesregierung, in Klammern auch der eigenen, der namibischen Regierung, aber vor allem der Bundesregierung blicken, und wie wird da noch immer deutlich, dass Deutschland da eine ernsthafte Aussöhnung und eine ernsthafte Entschädigung für begangenes Unrecht da sich mit Tricksereien eben rauswindet.
Ja. Das Grundproblem bei der gemeinsamen Erklärung, die 2021 im Mai von den beiden Sonderbeauftragten paraffiert, aber bisher nicht von den Außenministern verabschiedet wurde, besteht in der Tat weiterhin in der Marginalisierung der Nachfahren der von dem damaligen Völkermord betroffenen hauptsächlichen Gruppen, also Ova Herero, Nama, aber auch Damara und San, wie die Bush-Leute auch heißen. Und deren grundsätzliche Ablehnung manifestiert sich in dem einfachen Slogan: Ohne uns ist gegen uns. was im Übrigen geteilt wird als Kritik von einigen der Sonderermittler des UNO-Menschenrechtsrates. 7 von diesen schrieben einen offenen Brief an die deutsche und namibische Regierung, in dem sie darauf hinwiesen, dass beide Länder ein Abkommen ratifiziert haben für die Anerkennung der Rechte indigener Bevölkerungen. Und in dieser Vereinbarung steht unmissverständlich, dass alle Dinge, die Angelegenheiten indigener Bevölkerungsgruppen betreffen, nur unter direkter Teilhabe und Teilnahme von akzeptablen Vertretern dieser Bevölkerungsgruppen stattfinden dürfen. Das ist bei dieser gemeinsamen Erklärung nicht der Fall. Sie ist deswegen bisher noch nicht unterschrieben, weil auch selbst auf Seiten der namibischen Regierung die Einwände zu groß waren. Es wurde seit Mai 2021 nachverhandelt, wobei die deutsche Regierung Wert auf die Betonung legt, nicht neu verhandelt, sondern es wird ein Addendum nachverhandelt. In diesem Addendum wird weiterhin der Begriff Reparationen vermieden, denn der hätte rechtliche Folgen. Es wird aber inzwischen uneingeschränkt von Völkermord geredet, ohne den Zusatz aus heutiger Perspektive, weil wohl Rechtsexpertinnen und Experten zu dem Schluss kamen, dass dies keine rechtlichen Belange hat, dieser Zusatz.
Okay.
Man stelle sich vor, man würde mit dem gleichen Argument und der gleichen Logik auf den Holocaust als Völkermord aus heutiger Perspektive verweisen. Können Sie sich vorstellen, was für ein Aufschrei der Empörung das in Deutschland zur Folge hätte. Aber die Logik ist genau die gleiche, dass nämlich die Völkermordkonvention erst als Folge des Holocaust in den späten 40er Jahren verabschiedet wurde. Das ist genau dieser Zusatz. Und von daher wurde dieser Zusatz gestrichen. Die Bereitstellung der Gelder wird nicht über 30 Jahre verteilt. Sie kann schneller erfolgen. Und es wird wohl auch eine leichte Anhebung des Betrages in Frage kommen. Wir haben aber einen Zeitpunkt erreicht, wo es fraglich ist, ob es überhaupt noch zur Unterschrift unter diese gemeinsame Erklärung kommt, weil in Deutschland die Neuwahlen anstehen, weil in Namibia eine neue Regierung gewählt wurde, die im März das Amt übernimmt. Und dieses Zeitfenster, in dem also diese Erklärung noch unterschrieben werden könnte, ausgerechnet auch in eine Zeit fällt, wo in Namibia wegen Weihnachten und Neujahr sozusagen die Straßenpflaster hochgeklappt werden. Es mag sogar sein, dass durch den Zusammenbruch der Koalition die nötige Verabschiedung dieses vereinbarten Betrags im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags gar nicht mehr bewilligt würde. Das ist jetzt spekulativ und hypothetisch, aber es hat sich so zeitlich verzögert, dass gar nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass auf alle Fälle diese gemeinsame Erklärung tatsächlich noch verabschiedet wird. In dieser gemeinsamen Erklärung spricht Deutschland eine Entschuldigung aus. Und in einer anderen ergänzenden Klausel steht, Namibia nimmt diese Entschuldigung an. Das hat zur Folge, dass die Nama und die Ovaherero, aber auch zahlreiche andere Menschen im Lande sagen, wir sind nie gefragt worden, ob wir eine Entschuldigung annehmen. Und gleichzeitig die Frage stellen, bedarf es einer gemeinsamen Erklärung, um sich für dieses begangene Unrecht zu entschuldigen? Präsident Steinmeier hat sich beim Besuch in Tansania entschuldigt. Als er in Namibia war, zur Beerdigung des im Amt verstorbenen Präsidenten Hage Geingob, hielt er eine Rede, in der er der Hoffnung Ausdruck verlieh, dass er sehr bald vielleicht wieder nach Namibia kommen kann, um sich nach Unterzeichnung dieser gemeinsamen Erklärung für das begangene Unrecht zu entschuldigen. Und auch da wurde dann sofort die Frage gestellt, könnt ihr euch nicht vor einer solchen Erklärung entschuldigen? Müsst ihr euch absichern durch eine Erklärung, um euch zu entschuldigen? Und auch das spiegelt wieder asymmetrische Machtverhältnisse. Wer bestimmt eigentlich darüber, wie eine Bearbeitung dieses kolonialen Unrechts zu sein hat? Und die namibische Regierung und die deutsche Regierung können keinesfalls für sich beanspruchen, die Mehrheitssicht der namibischen Bevölkerung zu repräsentieren. Hm.
Zum Ausblick, Herr Melber, hätten mich zwei Sachen interessiert. Zum einen der Blick nach Deutschland, also die Erinnerungspolitik und die Geschichtspolitik hier. Wenn die deutsche Politik und auch wir es ernst meinen würden mit der Aufarbeitung der Kolonialverbrechen, was bräuchte es dann aus Ihrer Sicht? Und dann vielleicht die Frage zuerst, weil sie anschließt an das, was Sie eben erzählt haben. Was bräuchte es, um Gerechtigkeit für die Nachfahren der Opfer, denen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen?
Ja.
Was wünschen die sich? Und mal abgesehen davon, dass jetzt die politischen Verhältnisse sich hierzulande ändern und zweifelhaft ist, ob es dazu der Wille besteht. Aber genau, da würde ich gerne nochmal den Blick auf die Perspektive von den Nachfahren der Opfer dann lenken.
Was den ersten Teil der Frage betrifft, denke ich, die Grundvoraussetzung wäre ein gerüttelt Maß an Bescheidenheit, auf den Anspruch zu verzichten, zu wissen, wie sich Versöhnung definiert. Zuzuhören statt zu reden. Zu verstehen statt zu erklären. Das sind nicht materielle Voraussetzungen, die dann aber auch materielle Konsequenzen haben müssen. Und das wäre dann die namibische Seite, die für sich zu Recht reklamiert, als Subjekt Anerkennung und Gehör zu finden. Und wenn dies erfolgt, die Aushandlung von ernst gemeinter Reue und Wiedergutmachung auch materielle Konsequenzen haben muss. Das heißt unter anderem die Bereitschaft, aktiv von deutscher Seite dazu beizutragen, dass die fortbestehenden kolonialen Strukturen, wir haben über die Landverteilung geredet, verändert werden können. Und sofern das finanzielle Beiträge erfordert, diese finanziellen Pflichten erfüllt werden müssten. Das wäre in Kurzform in etwa das, was ich dazu vielleicht zu sagen habe, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Was nicht bedeutet, weil das immer wieder fälschlicherweise ins Feld geführt wird, dass jetzt die individuellen Nachfahren der Nama und der Ovaherero und der Damara jeweils pro Kopf einen Geldbetrag ausbezahlt bekämen. Das war auch zu keiner Zeit eine Forderung dieser Gemeinschaften. Es ging nie darum. Auch wenn das immer wieder kultiviert wird im deutschen öffentlichen Diskurs, um diese Seite zu diskreditieren. Es geht um was viel Grundsätzlicheres.
Okay, das ist der Blick nach Namibia, Reparationen und Landfrage. Das gehört auf den Tisch auf jeden Fall. Will man begangenes Unrecht anerkennen? Und vielleicht nochmal der Blick nach Deutschland, also nach innen. Was würden Sie sich für die deutsche Gesellschaft wünschen? Wo, wir haben ja schon drüber gesprochen eingangs, eine ernsthafte Aufarbeitung bisher noch in den Kinderschuhen steckt. Was bräuchte es hier aus Ihrer Sicht, damit es nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt?
Es gibt eine interessante Diskrepanz zwischen dem offiziellen deutschen Lippenbekenntnis, sich der Bearbeitung des Kolonialismus zu stellen, und den praktischen Taten, die diesen Worten nicht folgen. Es gibt vom Deutschen Bundestag Resolutionen zum Völkermord an den Armeniern. Es gibt Resolutionen, die die Gewalt der Uiguren verurteilen. Es gibt andere Beispiele. Es gibt aber keine einzige deutsche Bundestagsentschließung, die den eingestandenen Völkermord in Deutsch-Südwestafrika thematisiert und verurteilt. Wo bleibt eine solche Geste der Anerkennung? Es gibt bis heute keinen Gedenkort für die Opfer des deutschen Kolonialismus. Es gibt zahlreiche dezentrale Initiativen, in denen auch Kommunen, sogar ein oder zwei Bundesländer, aktiv Willen zeigen, sich dem auch in der Gestaltung von öffentlichem Raum zu stellen. Aber es gibt kein nationales Monument oder eine Gedenkstätte, die sich dieser Schuld bekennen und daran erinnern würde. Und der Versuch von Claudia Roth, der offiziellen deutschen Gedenkkultur, nach dem Holocaust und dem DDR-Regime den Kolonialismus als dritten Pfeiler beizufügen, scheiterte kläglich. Wir sind also wirklich, wie auch in dieser Vorbemerkung zu der Anfrage, aus der ich zitiert habe, immer noch ganz am Anfang einer ernst gemeinten Erinnerungspolitik, was die Opfer des deutschen Kolonialismus betrifft. Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs auch noch die Stimme von Sharon Dodua Otto zitieren, weil ich denke, sie trifft es sehr gut, was die deutsche Seite in der Bearbeitung eines kolonialen Verhältnisses betrifft. Sie hatte anlässlich der Straßenumbenennung am 2. Dezember 2022 im Berliner Afrikanischen Viertel ein sehr langes Gedicht verfasst und vorgetragen, aus dem ich die letzten Zeilen gerne zitieren würde. Sie schrieb: Wir wollen endlich atmen. Tränen werden vergossen beim Lachen und beim Weinen. Die Erde ist berauscht davon. Und manche von uns tun es, das Erinnern. Wir schenken deutschen Straßen unseren Namen. Es geschieht sowieso, ob die anderen es wahrhaben wollen oder nicht. Mein Wunsch wäre, dass deutsche Menschen ein solches Geschenk in Demut akzeptieren und zu schätzen wissen. Dann wären wir einen erheblichen Schritt weiter.
Herr Melber, ich möchte Ihnen vielmals danken. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, das wird unseren Zuhörenden auch so gehen. Danke.
Ja, ich bedanke mich für das Interesse.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war der Politikwissenschaftler und Namibia-Kenner Henning Melber. Wenn ihr euch für ihn oder sein Buch The Long Shadow of German Colonialism interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich ein paar Infos verlinkt. Und vergesst natürlich nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, habt einen guten Jahresstart und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann.